Ja, wie macht man es denn richtig? Vor dem Essen beten, nach dem Essen beten? Am Morgen beten, am Abend beten? Wie oft beten? Vielleicht hat sich das manche auch schon gefragt. In der Vergangenheit sind da auch manche menschliche Gesetzlichkeiten aufgestellt worden. Wenn du betest, musst du das so und so machen. Wenn du betest, völlig klar, Kopf senken, Augen schließen, Hände falten. Aber ehrlich gesagt steht das in der Bibel gar nicht. Mir fällt nur eine Stelle ein, im Prediger 4,5, da heißt es, der Tor legt die Hände zusammen und verhungert. Das ist die einzige Stelle, die mir einfällt, wo was vom Händefalten steht. Ansonsten ist das menschliche Erfinden. Jemandus ist der Meinung, ja, am besten ist es, wenn man sich hinkniet beim Beten. Kann man machen. Oder beim Lobpreis muss man unbedingt aufstehen und die Hände hochmachen. Das, sonst ist das keine wirkliche anbetende Haltung. Hände hoch beim Lobpreis ist okay. Hände falten ist auch okay. Ich falte auch manchmal die Hände. Nur einfach, dass man es richtig versteht. Und hinknien beim Beten ist auch okay. Aber das heißt nicht, dass das eine oder das andere falsch ist oder richtiger ist. Das Entscheidende ist meine innere Haltung beim Beten. Das ist das Entscheidende. Und ich kann auf den Knien liegen und vielleicht mit dem Herz gar nicht so dabei sein. Oder die Hände hoch und bin vielleicht auch nicht da. Das Entscheidende ist, Jesus sieht unser Herz. Und es geht ihm um die Beziehung zwischen mir und ihm. Aber das Anliegen, was dahinter steckt, hinter dieser Frage, wie mache ich es denn richtig, das ist nämlich gar nicht schlecht. Ich möchte es richtig machen. Ich möchte richtig mit Gott unterwegs sein. Ich möchte, ja, ehrlich beten. Und da ist die Frage, wie mache ich es denn wirklich richtig? Ich bin dankbar, dass wir in der Bibel viele Stellen zum Beten haben. Es sind irgendwas über 100 Stellen auf jeden Fall, wo irgendetwas zum Beten steht. Und verschiedene Stellen helfen uns ein Stück weiter, ja, wie wir beten sollen. Wir sind jetzt gerade dabei, 3 Sonntage über das Gebet zu sprechen, haben letzten Sonntag schon mal darüber nachgedacht und haben eine Bibelstelle angesehen. Heute kommt eine zweite, eine sehr bekannte Stelle.
Ein Klassiker, würde ich sagen, unter den Bibelstellen übers Beten. Und ehrlich gesagt habe ich immer ein bisschen Respekt, über so bekannte Bibelstellen oder Texte zu predigen. Weil ich denke, ja, das ist die Herausforderung, dass man dann schnell denkt, ach, das kenne ich ja, schon viel mal gehört, viele mal gelesen. Und dann schaltet man so ab. Das Spannende ist aber, selbst wenn ich Bibelstellen vielleicht sogar auswendig kenne, jedes Mal, wenn ich sie neu lese, kann es passieren, dass es mich neu anspricht. Oder dass Gott irgendwas Neues dadurch zu mir redet. Das ist das Spannende. Und das wünsche ich mir auch heute Morgen, dass Gott durch genau diese bekannte Bibelstelle etwas Neues zu jedem Einzelnen von uns redet. Ich bin gespannt. Matthäus 7,7. Ich lese mal vor, was Jesus gesagt hat. Er sagt, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und er wird die Tür öffnen. Und euch wird die Tür geöffnet. Ich habe immer so den Luther-Text im Kopf, weil den habe ich mal auswendig gelernt auf Krishona. Und dann stolper ich manchmal über die andere Übersetzung. So. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wir wissen, beten ist mehr als bitten und danken. Gebet ist Beziehung. Da hatten wir das letzte Mal unter anderem schon drüber geredet. Gebet ist die Beziehung zwischen mir und Gott. Aber an einigen Stellen werden wir ganz bewusst dazu aufgefordert, wirklich zu bitten. Und auch zu glauben, dass was passiert. Hier stehen drei Aufforderungen drin. Bittet, sucht und klopft an. Und im Urtext stehen die auch wirklich da im Imperativ, also in der Aufforderung. Jesus sagt ganz bewusst, mach das so. Wenn wir uns mal das Erste ansehen, das Bitte, hat das einen ganz guten Grund. Wenn ich nämlich jemanden um etwas bitte, dann mache ich deutlich, dass mir die Sache wichtig ist. Dann mache ich das nicht nebenbei, sondern ich formuliere das und sage dem anderen, das möchte ich gern oder das brauche ich. Es gibt in der Bibel ein ganz schönes Beispiel, wo jemand bittet, und zwar der Bartimäus. Das war der Mann, der blind war von Geburt an, saß am Straßenrand, Jesus kommt durch Jericho gelaufen und er ahnt die Chance seines Lebens und ruft nach Jesus. Und Jesus lässt ihn kommen und fragt ihn, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Es war jetzt recht offensichtlich, aber das war begründet, dass Jesus ihn fragt, was möchtest du? Und er formuliert ganz konkret eine Bitte und sagt, ich möchte, dass ich sehen kann. Und Jesus heilt ihn. Er, dieser Bartimäus, der macht eine Sache richtig. Er wendet sich in seiner Situation an Jesus und bittet ihn. Jetzt kann man sagen, ja, ist doch logisch. Er hat ja gar keine andere Chance. Was hätte er denn machen sollen? Aber vielleicht denkt Gott auch manchmal über uns so. Du hast doch gar keine Chance. Ist doch klar. Und trotzdem versuchen wir, manche Dinge, die wir eigentlich gar nicht selber hinbekommen, doch irgendwie zu machen. Da, finde ich, ist der Bartimäus uns ein Vorbild. Ich denke manchmal, ich schaffe das doch. Oder ich bin doch nicht dumm. Und dann geht es irgendwie nicht weiter. Und dann versuche ich, vielleicht mehr Kraft zu investieren oder mehr Zeit oder ich versuche es anders und trotzdem passiert vielleicht nichts. Ich glaube, das haben wir alle schon mal irgendwie erlebt. Ich habe mal auch so ein Schlüsselerlebnis gehabt, als ich früher noch Jugendarbeit gemacht habe. Ich hatte da Jugendarbeit geleitet und dann ist es oft recht spät geworden. Also besser gesagt, recht früh am Morgen. Und dann bin ich dann irgendwann so mitten in der Nacht nach Hause gekommen. Meistens habe ich dann eben noch die Tür zugeschlossen und noch irgendwelche Jugendlichen nach Hause gefahren. Und dann komme ich nach Hause und stelle fest, ich habe den Schlüssel nicht dabei. Ich habe ihn vergessen. Okay, dann habe ich geklingelt, klingelt, klingelt, klingelt. Also meine Eltern waren zu Hause, die haben aber geschlafen. Und ihr Schlafzimmer war irgendwie ein, zwei Zimmer weiter, als der Flur war, da wo es geklingelt hat. Da habe ich gedacht, okay, kein Problem, Handy rausgeholt, Telefon klingeln lassen. Aber das stand auch im Flur. Nachdem ich da so eine Viertelstunde dann da probiert habe, irgendwie meine Eltern zu wecken, ist eben leider nichts passiert. Und da blieb mir nichts anderes übrig, als im Auto zu übernachten, vor unserem Haus. Zum Glück habe ich noch eine Decke im Kofferraum gehabt. Dann habe ich es mir irgendwie einigermaßen bequem gemacht. Aber das war das Schlüsselerlebnis dieses Abends, nämlich die Erkenntnis, Schlüssel sind wichtig. Ich hätte ja auch versuchen können, die Tür aufzubrechen. Das habe ich aber nicht gemacht. Es hätte wahrscheinlich Ärger gegeben und manchen Schaden angerichtet. So ist es aber auch mit anderen Türen, die manchmal zu sind. Wenn ich merke, in meinem Leben ist eine Tür zu, kann ich versuchen, die Tür aufzubrechen. Aber es braucht erstens Zeit, es braucht Energie zweitens und als drittens kann wirklich Schaden dabei entstehen. Türen aufbrechen ist in der Regel keine so ganz gute Idee. Außer es geht überhaupt nicht anders. Und wenn ich jetzt versuche, da wo ich jetzt gerade merke, bei mir ist da irgendwie eine Tür zu, das mit aller Macht versucht zu öffnen, dann kann das auch unter Umständen schwierig werden. Und manchmal merke ich dann doch nach einiger Zeit, ich bekomme es tatsächlich nicht hin. Das Schöne ist, wir müssen in unserem Leben keine Türen aufbrechen, sondern wir haben einen Schlüssel. Ich habe hier mal einen Schlüssel mitgebracht. Ich habe ihn mal extra ein bisschen größer organisiert, damit man den auch gut sieht, auch oben. Also der ist stabil. Jetzt nehme ich ein Schild und hänge das mal hier so ran. Ich glaube, man kann es lesen. Da steht jetzt Gebet. Wir haben den Schlüssel des Gebetes und den dürfen wir benutzen. Jesus sagt, bitte doch, benutze den Schlüssel des Gebetes, den du hast, wir alle. Wisst ihr eigentlich, was wir für einen Schatz haben mit dem Gebet? Was das für ein Geschenk ist, was wir in der Hand haben, was Gott uns als seine Kinder in die Hand gegeben hat? Menschen, die Gott nicht kennen, die müssen versuchen, ihre Türen, die im Leben da sind, die zu sind, müssen sie versuchen, irgendwie aufzubrechen und manches geht einfach wirklich nicht. Und wir haben den Schlüssel in der Hand. Und ich kann beten und kann sagen, Jesus, bitte. Nicht jede Tür öffnet sich immer so gleich oder vielleicht auf andere Weise. Das wissen wir. Aber wir haben den Schlüssel und oft öffnet sich doch genau die Tür, weil Jesus uns nämlich beschenken möchte mit einem Wunder oder mit Hilfe. Und das ist das Thema auch vom heutigen Morgen. Gebet ist der Schlüssel zur Veränderung. Wenn ich das Gebet benutze, den Schlüssel, dann werden sich Dinge verändern. Wo auch immer du den Eindruck hast, du bist vielleicht gerade in einer Sackgasse oder es ist eine Barriere da oder es geht irgendwie nicht so weiter. Bitte doch. Bitte. Wir tragen diesen Schlüssel, genau genommen, den ganzen Tag mit uns umher. Aber wir benutzen ihn viel zu wenig. Erst wenn ich irgendwie einen Eindruck habe, es geht nicht weiter oder es wird irgendwie schwierig oder so, dann nehme ich ihn vielleicht. Und selbst dann oft noch nicht, sondern ich versuche es erst mal selber. Aber schlau ist natürlich, wenn ich merke, okay, irgendwie bremst es mich aus oder es geht nicht so, gleich zu beten. Gleich zu sagen, Jesus, ich lege dir jetzt die Sache hin und du weißt es und ich bitte dich, dass du das Richtige machst. Wenn ich meine Anliegen bei Gott platziere, darf ich erleben, wie Dinge sich verändern. Ich sage das mal so ganz bewusst. Dann darf ich erleben, wie Dinge sich verändern. Gott gibt auch manchmal, bevor wir bitten. Das macht er aus Liebe. Aber das sind eher die Ausnahmen. Im Normalfall, prinzipiell möchte Gott, dass wir unsere Anliegen konkret formulieren und bei ihm platzieren. Deswegen sagt eben Jesus, bittet. So wie der Bartimäus das gemacht hat und hat ein Wunder erlebt. Und ich finde, das ist eine Sache, die wir heute Morgen gern mitnehmen dürfen nach Hause. Du musst nicht mit dem Kopf durch die Wand oder durch die Tür brechen. Du hast den Schlüssel des Gebetes. Benutze ihn. Da stehen noch zwei andere Sachen. Nicht nur bitten, sondern sucht und klopft an. Die anderen beiden Dinge gehen eigentlich in die gleiche Richtung. Man könnte jetzt noch mal ein bisschen auseinanderlegen, was jetzt der Unterschied genau ist. Das machen wir jetzt nicht. Also alle drei Aussagen gehen in die gleiche Richtung. Beim Anklopfen kommt aber noch der Aspekt dazu, wenn ich anklopfe, sagt Jesus damit, bleibe dran. Sprich nicht einfach eine Bitte, sondern anklopfen heißt, ich muss da mal ein bisschen Ausdauer haben, ein bisschen Geduld, Vertrauen, dass wenn nicht gleich was passiert, dass Gott das Gebet trotzdem erhört. Und dafür haben wir auch ein schönes Beispiel in der Bibel, Matthäus 18, da ist eine bittende Witwe, eine Frau, die irgendwie Recht gesprochen kriegen muss. Und dann geht sie zum Richter und sagt, kannst du mir nicht Recht sprechen? Und der Richter, der will aber nicht. Und dann schickt er sie wieder weg. Und dann kommt die Frau immer wieder. Und irgendwann gibt er nach und sagt, hey, komm, ich gebe dir Recht, ist gut. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis absichtlich, um deutlich zu machen, ja, bleib manchmal einfach dran. Es lohnt sich. Nicht gleich aufgeben, auch wenn erstmal nichts passiert. Wir wissen selber, dass aus Erfahrung, dass Gebete nicht immer gleich erhört werden. Gott ist ja keine Maschine, dass ich ein Signal zu ihm sende und es kommt sofort die Reaktion. So ist es ja nicht. Ja, manchmal passiert es wirklich. Es gibt spontan Heilung, Gebet, bumm, jemand ist gesund. Oder ich bete für irgendwas und im nächsten Moment passiert es. Das passiert oft genug. Das ist, ja, Halleluja, Gott ist wirklich großartig. Aber es gibt offensichtlich Gründe, warum Gott nicht immer gleich reagiert oder dann auf andere Weise, mit der ich da nicht gerechnet habe. Aber wahrscheinlich ist es sogar besser. Manchmal darf ich das im Rückblick sehen, es war besser so. Gut, dass mein Gebet so nicht erhört worden ist oder erst zu einem späteren Zeitpunkt. Da ist mein Vertrauen gefragt, dass ich wirklich glaube und vertraue, dass Gott es richtig macht und dass er es gut mit mir meint. Deswegen sagt eben Jesus, wenn nicht gleich was passiert, dann bleibe dran. Bete, bitte weiter, es lohnt sich. Gott hat alle Macht der Welt, aber ich muss den Schlüssel des Gebetes benutzen. Und manchmal braucht es das, dass ich den auch wirklich in der Hand halte und immer wieder probiere. Ich kann mich erinnern an meine Zeit, als ich noch studiert habe, also nicht auf Krishonas, ich habe ja schon mal woanders studiert, in Jena. Und da wurde eine neue Universitätsbibliothek gebaut. Das war so ein riesiger Bau, so ein modernes Haus mit viel Glas und Stahl und so. Und ich war das erste Mal dort. Die sind also ganz neu da eingezogen. Und dann habe ich da irgendwie Bücher rausgesucht und habe gelesen und so. Und dann war es abends kurz vor 10 und dann gab es eine Durchsage, es sollen jetzt alle Studenten so langsam ihre Sachen packen, weil sie wollen 10 Uhr die Bibliothek schließen. Okay, und ich wusste, ich hatte ein paar Bücher, ich muss noch schnell kopieren. Dann habe ich meine Bücher unter den Arm genommen und bin die Treppen runtergerannt, irgendwie 2, 3 Etagen. Und ich wusste, am Eingang habe ich gesehen, als ich reinkam, war so eine ganz große Nische, da standen so die ganzen Kopierer. Also ich die Treppen runtergerannt mit meinen Büchern unter dem Arm, will da so in die Nische rein und plötzlich knall ich vor eine riesengroße Glaswand. Da war diese Nische abgetrennt mit Glas, ist auch irgendwie logisch, weil die Kopierer machen halt Krach und damit die Bibliothek ruhig ist, so. Aber man konnte das nicht sehen. Das waren, an der Riesenwand waren vielleicht 3 so Plastikgriffe. Das waren die 3 Türen, mehr nicht. Und jetzt stand da so ein Security-Mensch, ja, der wollte nämlich dann zuschließen, stand also so da. Und also ich habe den echt ins Schauspiel geliefert. Gell? Sieht, wie ich da so volles Programm vor diese Glaswand knall. Ich dachte, so peinlich. Der denkt bestimmt, was ist denn das für ein doofer Student da? Ich die Tür aufgerissen, da rein in den Kopierraum, dann schnell mein Zeug gemacht. Ah, ich dachte, so peinlich. Es kann passieren, dass ich auch im Leben mal vor irgend so eine Wand laufe, die ich erst gar nicht sehe, und plötzlich gibt es einen Widerstand. Und ich denke, oh, was ist denn jetzt passiert? Wie bei der Witwe. Die ist zu dem Richter gekommen, ist quasi vor eine Wand gelaufen. Aber sie konnte nicht die Tür aufmachen, so wie ich es schnell gemacht habe, sondern sie hatte gar keine andere Wahl, als zu klopfen. Wenn ich jetzt an der Glaswand geklopft hätte, das wäre noch dümmer gewesen. Aber sie hat geklopft beim Richter an seiner Glaswand. Und irgendwann ist die Tür aufgegangen. Vielleicht... Ja, sage ich später. Irgendwann ist die Tür aufgegangen. Ich habe gestern was gelesen. Und zwar gab es im 19. Jahrhundert gab es in Europa Erweckungsbewegungen. Es gab eine ganz große, die kam von Wales. Aber es gab auch verschiedene kleinere, die waren von dieser großen Bewegung angesteckt. Die sogenannte Heiligungs- oder auch ja, Heiligungs- und Pfingstbewegung. Und in dem Zusammenhang gab es in Mülheim an der Ruhr, das ist in Deutschland, da irgendwo im Ruhrgebiet, gab es ein paar Christen, die haben es also mitbekommen, rundherum kommen plötzlich Leute zum Glauben im größeren Stil. Erweckungsbewegung heißt ja, in kurzer Zeit gibt es viele Menschen, die ihr Leben Gott anvertrauen. Und dann haben die gedacht, das wär doch super, wenn das auch in unserer Gegend passiert. Aber sie wussten nicht, wie sie das machen sollen. Und dann haben sie sich getroffen zum Beten. Die haben auch einen Gebetskreis gehabt, aber da sind immer wenig hingegangen. Aber da haben sie sich ganz bewusst, haben sich noch ein paar dazu getan, haben sie gebetet. Da haben sie noch irgendeinen Pastor eingeladen gehabt, der hat er 4 Tage lang, hat er sich ein bisschen geschult oder hat auch gepredigt und so. Okay. Und plötzlich hat in dieser Gebetsgruppe hat es angefangen und Leute haben so über ihr eigenes Leben nachgedacht. Christen, also wirklich Fromme. Und haben gemerkt, bisher, so wie sie gelebt haben, ist manchmal etwas oberflächlich gewesen. Sie haben Gott nicht immer so ganz die Ehre gegeben, 100%. Sie haben auch manche Sünde vielleicht auch geduldet. Und dann haben sie angefangen und haben ihre Sünden bekannt. und haben ganz neu mit Jesus gestartet. Und dann kam im Laufe der Wochen kamen immer mehr Menschen dazu, zu dieser Gebetsgruppe. Und die haben das Gleiche erlebt. Sie haben plötzlich einen Eindruck gehabt, der Heilige Geist ist da und bewegt sie da und bricht Sachen auf. Und weil das immer mehr geworden sind und auch wirklich Bekehrungen da passiert sind im Rahmen von dieser Gebetsgruppe, haben sie sich dann gedacht, wir könnten doch eigentlich alle Gemeinden in der Stadt zu einem Gebetstreffen einladen. Bisher war das immer so in ein oder zwei Gemeinden. Und dann haben sie für Auffahrt 1905 einen großen Saal gemietet für 500 Personen. Und da waren die Baptisten dabei und da waren die, ich weiß nicht, wer alles da. Und dann haben sie vorgehabt, vom Himmelfahrtstag bis zu Pfingsten, die 10 Tage lang, jeden Abend Gebetsversammlung zu machen. Und was ist passiert? 500 Personen waren geplant und es kamen über 1000. Und es ist gar nicht groß geleitet worden, sondern es hat so eine Eigendynamik gehabt. Leute haben einfach gebetet und dann hat jemand spontan ein Lied gewünscht, haben sie ein Lied gesungen, haben sie wieder gebetet und so. Der Heilige Geist war ganz massiv zu spüren. Und es haben sich an dem Himmelfahrtstag, an dem Auffahrtstag, haben sich 30 Personen bekehrt. Und jeden Abend immer wieder Bekehrung. Menschen haben ihr Leben bereinigt, haben es Gott anvertraut. Und da heraus ist eine ganze Bewegung passiert, dort in der Gegend. Was haben sie Besonderes gemacht? Eigentlich nichts Besonderes. Die haben keine Evangelisation gestartet, die haben keine Straßeneinsätze gemacht, nichts, gar nichts, sondern sie haben sich getroffen zum Beten. Und genau aus dieser Gebetsversammlung heraus ist die Erweckung passiert. Dann später, dann haben sie auch überlegt, wie können sie noch die Menschen in der Stadt erreichen und dann haben sie auch da Sachen gemacht. Aber das kam erst später. Zuerst mal haben sie sich getroffen. Das Gebet ist auch der Schlüssel für Erweckung. Und vielleicht wünschst du dir auch eine Erweckung in deinem Leben. In deinem ganz persönlichen Leben. Und denkst, ja, es könnte wirklich mal wieder etwas dynamischer sein, ein bisschen feuriger. So die Liebe zu Jesus, sie hat ja ein bisschen nachgelassen, wenn ich ehrlich bin. Das war mal anders. Ich habe vielleicht den Wunsch, auch mal wieder neu zu starten mit Jesus. Könnte sein. Vielleicht wünschst du dir auch Erweckung in deiner Familie, unter deinen Kindern oder unter den Enkeln. Vielleicht wünschst du dir auch Erweckung in deiner Nachbarschaft. Der Schlüssel ist das Gebet, auch für die Erweckung. Bitte, such und klopf an. Das hat Jesus gesagt. Bleib dran, bitte. Und dann wird was passieren, egal in welchem Bereich. Und hin und wieder mal mache ich auch gern ein bisschen Werbung für unsere Gebetskreise hier. Weil ich glaube, wenn ich das so erzähle und so lese, glaube ich, dass das genauso für uns gilt. Der Heilige Geist ist derselbe, der damals 1905 dort gewirkt hat. Er ist auch hier und möchte hier wirken. Aber lasst uns doch zum Gebet treffen. Wenn das wirklich stimmt, was ich heute erzähle, dass das Gebet der Schlüssel ist, auch für die Erweckung. Im persönlichen Leben, im Umfeld, ja, in der Region. Ich sage das nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit einer warmen Einladung. Wir haben ja immer Gebet vor dem Gottesdienst. Ich finde das super, dass da verschiedene kommen und beten. Aber vielleicht könnte jemand auch noch eine halbe Stunde früher kommen, sich mit dazu tun oder einmal im Monat, es gibt nur einmal im Monat einen Gebetsabend, den kann man sich bestimmt einplanen und dazukommen. Und dann ansonsten gibt es auch am Morgen Israel-Gebet und Gebetskreis, wer da Zeit hat. Also herzliche Einladung. Gebet ist der Schlüssel generell für Veränderung, egal in welchem Bereich. Ob es im geistlichen Bereich ist oder im alltäglichen Leben. Vielleicht hast du auch irgendein anderes Anliegen, wo sich das anfühlt, als wäre da irgendwie die Tür zu. Oder es ist da irgendwie wie so eine Glaswand. Ich weiß, das ist kein schönes Gefühl, ich kenne das. Aber es kann was Gutes auch haben, nämlich zwei Sachen. Das eine, wenn ich merke, es geht nicht weiter, dann ist das ein Anlass, mal anzuhalten, sich mal zu besinnen. Wie bin ich eigentlich unterwegs? Und wenn ich merke, ja, es brauchte vielleicht eine neue Ausrichtung auf Jesus, dass ich mich auf ihn ausrichte. Wenn alles gut läuft und alles so der Weg so geebnet ist, dann habe ich gar keinen Grund, gar keinen Anlass, darüber nachzudenken. Aber wenn es irgendwie nicht so gut läuft, wenn es stockt, dann ist es ein ganz guter Anlass, mal anzuhalten, zu reflektieren, zu überlegen und mich vielleicht ganz neu auf Gott auszurichten. Und das Zweite ist, wenn ich das merke, dann kann ich mich auf meinen Schlüssel besinnen, den ich jeden Tag in der Tasche trage, jeder von uns, dass ich den raushole und benutze. Und das manchmal vielleicht auch mit Ausdauer. Nicht einmalig, sondern immer wieder. Und dabei vertraue, dass Gott zum richtigen Zeitpunkt das Richtige macht. Ich glaube, da können wir alle Geschichten erzählen. Und wir dürfen das auch weiterhin erleben. Ich möchte also wirklich heute Morgen so dieses Bild vom Schlüssel mitgeben. Lasst uns den Schlüssel des Gebets nutzen und darauf warten, dass Gott Dinge verändert. Wo auch immer genau, er weiß es.